Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Abend, liebe Freunde von Anpfiff 15:30. Ja, eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Wir haben unter anderem David Alaba mit einer Bewerbungspose fürs Wrestling, Sturm des Kabinentraktes, des Schiedsrichters. Dann haben wir noch den schlechtesten Rückrundenstart des FC Bayern seit 10 Jahren. Und nicht zu vergessen, die 4. Trainerentlassung der Fußball-Bundesliga. Damit werde ich heute Abend sprechen, wieder mit Fabi und Sören. Wir drei sind heute wieder zusammengekommen. Und ja, Jungs, der Dienstag startete direkt mit dem Champions-League-Spielen der Bayern. Fabi, soweit Bayern wieder in die Spur gekommen?
Ja, offensichtlich, ohne vorwegzugreifen, glaube ich, nur zum Teil. Ich glaube, am Dienstag natürlich das Ergebnis sehr, sehr deutlich. Allerdings muss man auch so ehrlich sein, auch als Bayern-Fan, dass natürlich anfangs, vor allem in der ersten Halbzeit, auch einiges in die Karten gespielt hat mit den beiden Elfmetern. Ja, und dann ging es wie von selbst. Und am Ende kommt ein 7-1 raus, mit dem man dann die große Hoffnung verbindet, ein Stück weit, dass das sozusagen dieser Punkt war, an dem sie nahtlos anknüpfen, und wir wurden dann ja diese Hoffnungen nur zum Teil bestätigt. Aber werden wir ja mit Sicherheit gleich nochmal drauf eingehen.
Richtig, genau. Das zweite Spiel am Dienstag, Sören, Liverpool zu Hause, kassierte eine 0-1 Niederlage.
Ja, gegen Inter Mailand, wobei man ja im Vorfeld auch nicht so wirklich an Comeback der Italiener geglaubt hat. Ja, Inter hat sich das Leben dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen selbst schwer gemacht, sind ja 1-0 dann in Führung gegangen. Da war so vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, aber dann 2 Minuten nach dem Treffer durch Lautaro Martinez dann die Gelb-Rote von Sanchez. Ja, und dann war das Spiel, glaube ich, auch gegessen, und Liverpool ist dann auch verdient, meiner Meinung nach, ins Viertelfinale eingezogen.
Ja, genau, denke ich auch. So, in die Szene hast du gerade angesprochen, die zum Platzverweis geführt hat. Mit Fabi hatte ich die Woche schon drüber gesprochen. Hätte man nicht Gelb-Rot geben müssen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, gerade auf diesem Top-Level oder auf dem internationalen Niveau, ja, gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu, aber ja, war natürlich spielentscheidend auch ein bisschen, diese gelb-rote Karte.
Ja, ja, der Mittwoch, City spielt 0-0 zu Hause gegen Sporting, da war das Hinspiel, war es ja schon nach dem Hinspiel entschieden. Vielleicht noch erwähnenswert, Guardiola schenkte da Carson noch mit dem 36-jährigen Ersatztorwart noch ein paar 17 Minuten Champions-League-Einsatzzeit. Und ja, das eigentliche Superspiel am Mittwoch, Fabi, Sören, Real gegen PSG, hat, glaube ich, alles rausgehauen, was wir uns erhofft haben, und war auf jeden Fall Spektakel.
Es war offensichtlich das Gegenteil wie das Schweigen im Walde bei uns in der Dreierrunde. Nein, also ich glaube, das war so für den neutralen Fußballfan oder auch für die jeweiligen Mannschaften, glaube ich, mit eins der besten Fußballspiele, was es die letzten, ja, würde ich fast sagen, 2 Jahre gegeben hat. Also zumindest in den Top 3 auf jeden Fall. Es war ziemlich viel Tempo drin. Es hat Spaß gemacht, dem einen oder anderen, ja, zumindest die größten Teile des Spiels zuzugucken. Kylian Mbappé. Kann ich nur als Tipp an alle Zuhörer geben, sich ab und zu auch mal Spiele der Liga anzugucken. Der Mann hat einfach absolute, ja, Weltklasse auf der Gegenseite, dann natürlich als Mannschaft so zurückzukommen. Natürlich auch ein bisschen begünstigt durch die Einladung, die Paris verteilt hat, aber es war ein sensationelles Fußballspiel, und am Ende, ja, kommt wie immer Real Madrid weiter.
Ja, so nach dem 1-0 für PSG hatte ich für mich ehrlich gesagt gedacht, dass Real da nicht mehr zurückkommt, aber dann passiert dann dieses Momentum, nenne ich es jetzt einfach mal, ein Fehler, der so ein ganzes Spiel dann kippen lässt.
Ja, genau. Du sprichst den Fehler von Donnarumma an, der ja da ja auch gut unter Druck gesetzt worden ist, um das mal so auszudrücken. Und dann kann dieses, oder dreht dieses Spiel sich komplett. Wobei natürlich dann auch, dann steht es 1-1, und da hätte man natürlich dann auch von einer Mannschaft wie PSG eine Reaktion erwarten müssen, sich dagegen zu stemmen. Aber klar, wenn der Zug Real dann einmal losfährt mit den Fans zu Hause, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, und dann hat halt auch dann Karim Benzema einen, ja, überragenden Abend und schießt Madrid eine Runde weiter.
Das Foulspiel haben wir ja gerade schon angesprochen. Sind wir uns, glaube ich, alle einig, muss man nicht geben. Ja. Was ja hinterher Leonardo und Al-Khalifi dazu veranlasst haben, die Schiedsrichterkabine zu stürmen und da den Schiedsrichter zur Rede zu stellen. Also da hatten die Herren, glaube ich, einen ziemlich dicken Hals auf die Entscheidung. Und das war ja so mit ausschlaggebend fürs Spiel, ne? Dass es sich gedreht hat.
Ich finde das aber auch ein bisschen albern, sich dann an der Situation dran aufzuhängen, weil am Ende des Tages Sören meinte eben, dass dann eine Reaktion hätte kommen müssen. Meines Erachtens war es immer noch ein 1-1, was auch noch gereicht hätte. Viel schlimmer war dann eigentlich, wie so eine Millionentruppe dann letztendlich auch ja, innerhalb von wenigen Minuten auseinanderbricht, für mich auch traurig zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, wenn man dann ja den vermutlich besten Fußballer der Welt der letzten 10, 12 Jahre auf Platz sozusagen spazieren gehen sieht, weil er keinen Auftrag mehr hat. Das ist dann schon traurig und dann ja sieht man einfach, dass es dann doch mehr braucht als verdammt viel Weltklasse auf verteilt auf viele Positionen, sondern dass es eben auch die mannschaftliche Geschlossenheit am Ende sein wird, die letztendlich dafür oder darüber entscheiden, ob es ein Titel wird, einer der großen Titel oder dann eben ja leere Hände.
Ja, und beste Beispiel auf Madrid-Seite war natürlich Luka Modric, ne? Also vor dem Jungen, was der da wieder an Kilometern abgespielt hat und gekämpft hat, seine Pässe wieder, also der ist auch nicht kaputt zu kriegen, ne? Also mit, glaube ich, auch mit Karim Benzema zusammen der Mann des Abends.
Ja, wobei ich auch Fede Valverde mit reinnehmen würde. Ich glaube, er hat ja Casemiro ersetzt, sehr, sehr gut ersetzt. Und dann muss man, glaube ich, auch sagen, nachdem Toni Kroos dann nach knapp 60 Minuten vom Platz gegangen ist mit Camavinga, ein ganz junger Spieler, fand ich, hat es auch sehr, sehr gut gemacht bei Madrid. Also da hat man schon gesehen, Madrid kann nachlegen und die Jungs, die reinkommen, ja, sind einfach ja Weltklasse.
Ja,
sind auch Hala gut. Madrid.
Hala Madrid, sind auf jeden Fall ein paar gute Mannschaften schon mal ins Viertelfinale eingezogen. Lass uns direkt mal in die Woche schauen. Ajax, Sören. Alle drei Spiele sind mehr oder weniger noch alle komplett offen, die wir jetzt noch haben, die Woche anstehen. Ja. Ajax, Benfica, Sören. Da wirst du ja wahrscheinlich für Ajax mitgehen.
Ja, zu Hause Johan Cruyff Stadion. Gehe ich auf jeden Fall mit Ajax.
Ich denke, da wird Fabi dir beipflichten, ne?
Nein, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe auch, finde auch Benfica Lissabon ein Stück weit sympathisch, immer schon seit Jahren. Ist ein offenes Spiel. Ich glaube, das hat man im Hinspiel auch gesehen. Möge der Bessere gewinnen und weiterkommen. Ich habe da keine, in dem Sinne Präferenz, aber von einem deutlichen oder einfachen Weiterkommen von Ajax gehe ich jetzt mal erstmal nicht davon aus.
Okay, das andere Spiel am Dienstag. Man United hat sich am Wochenende, beziehungsweise Cristiano Ronaldo hat sich ja auch schon mal in Form geschossen, auch mit einem Hattrick. Hat dann zu Hause Atletico Madrid zu Gast. Hinspiel auch 1-1. Auch wieder ein Spiel, was 50-50 ist, würde ich sagen.
50-50, ja, aber wobei ich habe das Spiel am Wochenende gesehen von United. Jadon Sanchos kommt langsam wirklich richtig an in Manchester. Klar, Cristiano ist Topform im Moment, hat sich die Auszeit ja gegönnt in Portugal, die scheint gewirkt zu haben. Da würde ich auch sagen, dass United weiterkommt.
Fabi, spanisches Herz oder?
Natürlich, obligatorisch allein. Mit solchen Argumenten, die Sören jetzt auf den Tisch bringt, kann ich nur dagegen halten. Ich glaube, Atletico ist Atletico. Und ich glaube, es wird auch ein ganz fieses Spiel. Tendenziell, wenn ich mich entscheiden müsste, oder was ich ja auch offensichtlich machen muss, welches Spiel ich schaue, würde ich tendenziell eher Ajax gegen Benfica gucken, weil ich glaube, es wird ein richtiger Kampf.
Ja, und du darfst nicht vergessen, Menu ist ja wieder bei Amazon Prime wieder zu sehen, ne? Mittwoch haben wir dann den FC Chelsea in Lille zu Gast. 2-0 im Hinspiel gewonnen. Ich denke, das sollte Chelsea soweit eigentlich machen. Und dann haben wir noch Juventus gegen Villarreal. Hinspiel auch 1-1. Ja, Heimspiel für Juve. Wenn alles normal läuft, sollten sich da, glaube ich, die Italiener als einzige Mannschaft dann die Fahnen hochhalten und sich da dann durchsetzen.
Aber hast du das Hinspiel auch gesehen?
Ich habe nur Ausschnitte gesehen.
Sören, du?
Ja, es war teilweise schon Villarreal besser, fand ich.
Ja, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Danke, Sören.
Ja. Seid ihr beide euch mal einer Meinung, ja?
Ja, also auch von den Spielanteilen. Also ich meine, klar,
Ja.
Juve ging natürlich in der ersten Minute war das, glaube ich, in Führung. Und danach war wirklich Villarreal eigentlich
Ja.
den größten Teil des Spiels am Drücker. Und es sah auch, natürlich, da steht nicht die komplette individuelle Klasse wie bei Juve auf der Seite. Ja, auf dem Papier ist es ein Heimspiel für Juve. Man geht von einer klaren Angelegenheit aus, zumal sie ja jetzt offensichtlich wieder in der Serie auch ein bisschen in Schwung kommen. Aber ich war beim Hinspiel sehr, sehr überrascht über Villarreal.
Okay. Gut, lassen wir uns mal überraschen, was da für ein offenes Spiel ist. Für die deutsche Mannschaft lief es soweit mehr schlecht als recht. Leverkusen verlor in Bergamo 3 zu 2, da ist noch alles offen. Und die Eintracht gewann bei Betis Sevilla mit 2 zu 1, verschoss dann noch die möglichen 3 zu 1 per Elfmeter. Die Rückspiele versprechen, denke ich mal, auch noch einiges an Spannung. Und dann lassen wir uns jetzt mal in der kommenden Woche international überraschen für die deutschen Mannschaften. Ja, wir nehmen heute am Sonntag auf. Wir hatten ja ursprünglich vor, am Montag erst aufzunehmen. Allerdings haben wir uns zum Anlass genommen, heute Morgen war es dann soweit. Ja, es deutete sich ja schon die letzten Wochen immer mehr an. Es war ja, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis Freddy Bobic seine letzten Joker zieht. Und ja, Sören, Fabi, Taifun Korkut muss die Koffer packen. 5 Spiele in Folge nicht gewonnen, kein Sieg. Und ja, Hertha auf Platz 17 abgerutscht nach diesem Wochenende. Ja, letzte Möglichkeit für die Hertha, alles nochmal irgendwie zu retten.
Ja, die letzte Patrone, glaube ich, die Freddy Bobic da jetzt so verschießt. Ja, es war ja dieses Endspiel gegen Gladbach, können wir ja gleich dann auch direkt, glaube ich, mit drüber sprechen. Aber die Art und Weise, jetzt auch wieder gegen Gladbach, da waren ja auch wieder ein paar Zwischenfälle. Die Bank lacht, obwohl man 1-0 zurückliegt und kein gutes Spiel zeigt. Ja, Korkut hatte ein gutes Momentum, glaube ich, als in den ersten Wochen seiner Amtszeit. Dann nach der Winterpause ging es bergab. Ja, ich weiß nicht, welcher Trainer da jetzt noch diese Mannschaft zu einer Mannschaft formen kann. Es sind nicht mehr viele Spieltage. Ja, du brauchst einen Zauberer. Und da gibt es eigentlich nur Peter Neururer, aber ich glaube, der wird die Reise nicht nach Berlin antreten.
Man hat ja heute schon so einiges gehört und gelesen. Und wenn man den Glauben schenken mag, dann wird Freddy Bobic einmal nicht über seinen Schatten springen und Pal Dardai fragen, wobei der mit Sicherheit nicht abgeneigt wäre, es vielleicht nochmal zu machen und vielleicht auch zu schaffen. Ja, Name Friedhelm Funkel, Markus Gisdol, aber du hast gerade gesagt, Sören. Also ich bin echt mal gespannt, für wen Freddy Bobic sich da entscheidet. Fabi, hast du schon eine Idee oder einen
Also ich
Vorschlag?
glaube, er setzt alles auf ein Pferd, wird versuchen, Niko Kovac zu installieren. Ich glaube, diese Kombi ist sozusagen im Moment das Offensichtlichste, was es, glaube ich, im deutschen Fußball geben wird. Allerdings habe ich im Kopf, dass Niko Kovac wohl bis zur Sommerpause erstmal keinen Club übernehmen will. Daher würde ich vermuten, die erste Hoffnung oder die erste Option wäre, Kovac zu überreden, dass er direkt übernimmt. Viel wahrscheinlicher halte ich, dass er irgendwoher aus dem Hut einen Feuerwehrmann zaubern wird und ja, Kovac zum Sommer letztendlich neuer Hertha-Trainer wird.
Aber abhängig davon, ob die Liga gehalten wird. Oder unabhängig davon.
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was da für ein Projekt im Hintergrund, wie man das letztendlich aufziehen kann. Ich meine, man hätte aus den ganzen Möglichkeiten, die man hatte, mit dem Einstieg von Windhorst, glaube ich, viel, viel mehr machen können. Man hat sich sehr viel, ja, selbst, glaube ich, kaputt gemacht, in der Form, wie man die Mannschaft auch zusammengestellt hat, welche Trainer letztendlich auch an die Seitenlinie gestellt worden ist. Und das Problem, was wir jetzt haben oder die Situation, die sich jetzt ergibt, ist hausgemacht mit Paul Dardai, wo man viel früher hätte reagieren müssen. Taifun Korkut, wo auch immer Taifun Korkut hergeholt wurde, konnte ich nie erklären. Ja, und jetzt ist es eben eine prekäre Situation. Und da musst du erstmal rauskommen. Tut so einem Verein richtig weh.
Ja, der Auftakt von Taifun Korkut, wo er damals übernommen hat am 14. Spieltag, war ja relativ, was heißt verheißungsvoll, aber 7 Punkte aus 4 Spielen war ja soweit ganz gut. Und das letzte gewonnene Spiel war dieses Spiel, wo der Rasen so katastrophal war, Ende Dezember gegen Dortmund, das 3-2. Und danach, Sören, also, hast ja gerade gesagt, ging es
Okay,
dann.
dann hätte ich eine Frage an euch beide. wenn du in so einer Situation wie die Hertha bist, inwiefern gehst du dann dieses Risiko ein und installierst so einen Trainer, der de facto kaum was ja auf seinem Lebenslauf Zählbares mitbringt oder mit dieser Vita, die Taifun Korkut mitbringt, war absolut unverständlich, oder?
Ich tue mich da jetzt allgemein ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, es gab ja klar die Niederlagen oder die schlechte Spielweise zum Teil gab ja, die Hertha stand ja zu dem Zeitpunkt jetzt immer noch besser da als zum jetzigen Zeitpunkt und man hatte da zum Teil immer noch zumindest das Gefühl, dass da eine einigermaßen noch eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat. Aber was jetzt sich da mittlerweile auf dem Platz, da ist ja jeder mit sich selbst beschäftigt und Korkut hat ja die Mannschaft mehr oder weniger komplett verloren. Ne? Also er hat ja da alles Mögliche, jetzt am Wochenende auch wieder 5 oder 6 Wechsel, dann spielt er jetzt auf einmal mit 2 Stürmern und der Rest dahinter sind alles nur Defensivspieler. Ich glaube, der hat der Mannschaft auch komplett viel zu viele Aufgaben gegeben, die damit einfach komplett überfordert war. Ne? Zum Teil
aber er hat es auch immerhin geschafft, dass die zumindest die Ersatzleute nicht den Spaß verlieren. Also
ja, ich meine, Schwolo abgesägt, mehr oder weniger, ne, nach Corona-Infektion. Dann hier Boyata jetzt auch. Letztes Wochenende natürlich eine katastrophale Leistung, aber auch Kapitän ja gewesen. Sitzt dann auf einmal auf der Bank, dann hat er nochmal alles versucht. Davy Selke, der seit Wochen eigentlich immer nur die letzten 5 bis 10 Minuten reingekommen ist, ist jetzt auf einmal Startspieler. Ja, da fragt man sich ja wirklich, was er sich dabei denkt. Piatek wird in der Winterpause nach Florenz abgegeben. Der ist jetzt, Stand heute irgendwo, mit 4 Toren in 5 Spielen zum Spieler des Monats im Februar gewählt worden bei Florenz. Also irgendwas, und das Problem ist ja, sieht man ja, ne, in der ganzen Zeit jetzt 6 zu 25 Tore in der Zeit von Taifun Korkut. Also offensiv ist die Hertha ja sowas von harmlos und natürlich auch eine Schießbude hinten, ne?
Ja, ich glaube, die Mannschaft braucht einfach eine harte Hand. Ich glaube, da muss wirklich jemand vorne weggehen. Wenn die Mannschaft mit sich selbst beschäftigt ist, brauchst du einfach jemanden, der ja so die ganze Aufmerksamkeit ein bisschen auf sich zieht einfach. Klar, so klar, Mourinho wird nicht nach Berlin gehen, ist klar, aber so eine Persönlichkeit einfach. Und ich hätte, als ich die Bilder gesehen habe während des Spiels, wo die Ersatzbank sich da kaputt gelacht hat, ich hätte mir mal ich habe mir vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn Louis van Gaal Trainer wäre oder meinetwegen auch Pep Guardiola. Das sind ja richtige Typen. Und ich glaube, da hätten sich die Spieler das nicht getraut. Und ich glaube, du brauchst einfach jemanden spätestens im Sommer, der wirklich da auch vorweg geht, der die Truppe im Griff hat. Und da wirklich auch ja eine harte Hand fährt, weil das, du hast, Fabi hat es ja angesprochen, da wurden ja Investitionen getätigt, weiß nicht, 370 Millionen, das sind ja keine schlechten Fußballer, das ist ja, da sind wir uns ja auch einig, nur du brauchst halt jemanden, der daraus eine vernünftige Mannschaft formt. Pal Dardai hat es zu keinem Zeitpunkt geschafft, da haben wir es ja im Sommer schon nicht verstanden, warum er weiterhin Trainer bleibt. Und Korkut hat es ein paar Spiele geschafft, aber das Gladbach-Spiel war auch wieder ein bestes Beispiel dafür, dass er die Mannschaft halt auch nicht hinter ihm stand. So, du musst jetzt schnell jemanden finden, der das irgendwie noch rettet, das Ganze. Das wird brutal schwer. Und dann muss im Sommer wirklich da ein richtiger Anführer, Trainer werden. Also das ist ja Wahnsinn einfach.
Fabi, Freddy Bobic, muss er sich vielleicht jetzt auch mal selber an die eigene Nase fassen? Ich meine, es ist ja bekannt, dass er in seiner Stuttgarter und Frankfurter Zeit auch eigentlich nie Fehler eingestanden hat. Den einen oder anderen Transfer hat er ja auch zu verantworten, die ja mehr oder weniger alle Fehlgriffe waren. Und er ist jetzt auf jeden Fall auch in der Pflicht, ne?
Ja, absolut. Er wurde ja ein Stück weit auch als Heißbringer angekündigt, als der Mann, der letztendlich oder das letzte Mosaiksteinchen, was in diesem großen Puzzle noch fehlte, um letztendlich auch Struktur reinzubringen in den Kader, in das Ganze um die Mannschaft herum, in den Staff. Aber meines Erachtens hat er da ganz oft daneben gelangt. Wie gesagt, auf der Trainerposition ja, braucht man, glaube ich, nicht weiter drüber diskutieren. Und jetzt kommt's drauf an. Und was bei Freddy Bobic für mich halt immer so die letzten Jahre immer offensichtlicher wird, er hat einen fantastischen Job bei der Eintracht in Frankfurt gemacht, aber er bedient sich natürlich auch immer ganz gern aus seinem Netzwerk. Und manchmal ist es dann eben auch so, speziell bei der Hertha oder in seiner Zeit bei der Hertha, dass dieses Netzwerk oder die Personalien oder Entscheidungen, die er getroffen hat, eben dann eben nicht zur Hertha gepasst haben. Und das ist dann halt eben irgendwann das große Problem.
Dann lass uns mal aufs Samstagabendspiel gehen. Ja, wir haben es ja letzte Woche schon als 6-Punkte-Spiel für sowohl für Gladbach als auch für Hertha tituliert. Am Ende setzt sich Gladbach durch. Vom Spielverlauf her denke ich, Gladbach verdient gewonnen. Hertha hat man eigentlich von der ersten Minute auch wieder wie letzte Woche gegen Frankfurt angemerkt. Total verunsichert, war erstmal auf Defensive bedacht, war ja teilweise hinten eine Fünferkette, aber auch da hatte Gladbach oft des Öfteren die Möglichkeiten und hat da die Lücken gefunden und hat dann auch alles in allem verdient 2-0 gewonnen und die Berliner sind das ein oder andere Mal in der zweiten Halbzeit erst wirklich gefährlich geworden und kein doller Auftritt. Bemühungen waren da. Allerdings die ganzen Offensivspieler, sei es Marco Richter oder Ekelkamp, sind ja auch wirklich erst 10 oder 20 Minuten vor Schluss eingewechselt worden, wo man sich dann auch manchmal fragt, ja, wollte er kein Tor mehr schießen? Also war extrem harmlos wieder der Auftritt, gerade in der Offensive. Ich weiß ja nicht, wie ihr das Spiel noch so gesehen habt.
Also ich finde halt immer, was man im Nachhinein sagen kann, also es war im Vorfeld normalerweise Samstagabend, die Spiele sind ja immer die Spiele, wo man dann immer sich so ein bisschen drauf freut. Die Ansetzung in den letzten Wochen, die waren nicht immer glücklich, glaube ich, von der DFL, weil ich glaube, Werbung für den deutschen Fußball war das um 6:30 abends am Samstag, glaube ich, auch nicht wirklich, wenn man es mal so ausdrücken will. Was man nicht machen darf, ist der Hertha zumindest nicht mal das oder nicht das Bemühen abzusprechen. Ich glaube, man hat schon gesehen in der zweiten Halbzeit, dass es irgendwo irgendwie versucht worden ist. Aber in Summe war es für die Gladbacher, glaube ich, genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Du brauchst 3 Punkte und du hast sozusagen ja eine mausetote Mannschaft zu Hause. Und ich glaube, so würde ich das Spiel dann auch letztendlich abrunden und sagen, klar, ein verdienter Sieger am Ende mit Borussia Mönchengladbach, aber ja, es war nichts Tolles.
Nee, 1-0 durch Player nach dem Elfmeter. Marc-Oliver Kempf da völlig übermotiviert reingegrätscht. Ich glaube, den wollte er nehmen, Thuram war es ja, der da zu Fall gebracht worden war. Und in der zweiten Halbzeit war es dann Matze Ginter nach einer Ecke mit dem Kopf. Das war auf jeden Fall eine Reaktion der Gladbach, die ja letztes Wochenende auch gerade eine ziemlich bescheidene zweite Halbzeit in Stuttgart gespielt haben. War das auf jeden Fall eine vernünftige Reaktion auf das Spiel letzte Woche? Somit sollte Gladbach mit dem Abstiegskampf auch soweit nichts mehr zu tun haben.
Komm, wir lassen jetzt mal nochmal was richtig Gutes über die Gladbacher raus, nach dem Spiel letzte Woche und dem Sieg heute. Was man bei den Gladbachern wirklich gesehen hat, dass sie vor allem auch körperlich auf dem Platz waren. Ich glaube, man kann definitiv von der Körpersprache sprechen. Das Spiel wollten sie gewinnen. Am Ende ist es dann auch egal, ob es spielerisch ein Feuerwerk war, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass es eine Mannschaft war, die an dem Samstagabend gewinnen wollte.
Richtig, richtig. Ja, und dann kommt es für die Gladbacher jetzt am kommenden Freitagabend zum nächsten Flutlichtspiel, Sören. Da geht es ja für die Gladbacher dann an die Kassopper Straße.
Richtig, also können wir ja vorwegnehmen, Bochum hat ja nicht punkten können und das ist schon noch, also du hast gesagt, Gladbach ist gut wie Klassenerhalt, also direkt absteigen werden sie sicherlich nicht mehr, aber es ist für beide Mannschaften doch noch so ein Spiel, wenn du wirklich sorgenfrei sein möchtest in den nächsten Wochen, da solltest du 3 Punkte holen, weil Mannschaften wie Augsburg, Bielefeld, die sind immer noch für einen Sieg gut und es sind halt noch 8 Spiele, von daher würde ich schon sagen, das ist auch wieder so, ja, ein altbekannte 6-Punkte-Spiel.
Fabi, du hast ja gerade die letzten Sätze, glaube ich, am Anfang noch mitbekommen. Sören hat so insgeheim sogar noch von dem Conference-League-Platz für den VfL geträumt. Ich weiß nicht, ob er da noch unter irgendeinem Alkoholeinfluss oder so gestanden hat, aber es hat ja heute die Niederlage dann gegen Frankfurt relativiert.
Soll ich jetzt darauf Bezug nehmen? Ich glaube, viel wichtiger ist es ja eigentlich, hier, du hast ihn ja vorher schon mal erwähnt, Louis van Gaal, ich glaube, Tod oder Gladiolen war ja sein Spruch immer, wenn es um die Do-or-Die-Spiele ging. Klar, letztendlich ist es eine gewisse Vorentscheidung, die fallen kann in Sachen Nichtabstieg. Und ich glaube, wenn die Bochumer zu Hause ihr gewohnt starkes Gesicht zeigen, am Ende vielleicht mit 3 Punkten rausgehen, dann bist du bei 35 Punkten. Ich meine, ich habe irgendwann am Wochenende, habe ich mal gelesen, noch nie ist eine Mannschaft mit 32 Punkten nach 25 Spieltagen abgestiegen. Ich glaube, dann kannst du dich letztendlich wirklich frei machen von dem Thema Abstieg. Und das kann ja ungeahnte Kräfte auch nochmal auslösen bei so einer Mannschaft. Umgedreht ist es natürlich auch so, dass es den Gladbachern wahnsinnig gut tun würde, da vielleicht zumindest nochmal ein paar Punkte mehr dazwischen zu bringen. Nicht, weil ich glaube, dass sie nochmal unten reinrutschen, aber ich glaube, so für den weiteren Saisonverlauf wäre es natürlich für beide Mannschaften absolut genial, für die Folgewochen letztendlich da als Sieger vom Platz zu gehen. Und ein Spiel, auf das man sich ja am Freitagabend freuen kann.
Richtig. Ja, so wir nehmen ja heute an einem Sonntag auf. Die Spiele sind gerade mehr oder weniger zu Ende gegangen. Bochum ging ja 1-0 in Führung bei der Eintracht durch ein schönes Kopfballtor durch Sebastian Polter, aber dann.
Ja, also 45 Minuten gut Fußball spielen reicht in der Bundesliga leider nicht. Sonst, ich glaube, hätten wir auch noch den einen oder anderen Punkt mehr auf unserem Konto. Ja, erste Halbzeit war wirklich gut. Polter hat uns in Führung gebracht, hast du richtig angesprochen. Danach, wenige Minuten später, Asano eine Riesenchance, frei vor Trapp. Hätte das 2-0 sein müssen. Ja, und zweite Halbzeit, Eintracht wirklich mit einer sehr, sehr guten Energie aus der Kabine gekommen. Das 1-1 gemacht, klar, war ein Eigentor von Erhan Masovic, aber sehr, sehr gut provoziert von der Eintracht. Und dann Kamada, auch, ich glaube, 6 Minuten waren es später, das 2-1 für die Eintracht, der ja auch im Moment wieder eine aufsteigende Form hat. Und danach ist es dem VfL unglaublich schwer gefallen, sich überhaupt Torchancen zu erspielen. Ich hatte eh das Gefühl, gerade defensiv, Gamboa hat ja gefehlt, Leitsch hat gefehlt, gerade auf
Suarez
der
noch, ne?
rechten. Ja, richtig. Aber gerade auf der rechten Seite mit Bocker, der Gamboa ersetzt hat, der hatte echt Probleme gegen Kostic. Und da sieht man einfach, wenn da ja deine ja, Stammspieler ausfallen in der Bundesliga, hast du hinten dran nicht so viele, die die gleiche Qualität haben. Und Kostic hat ein ums andere Mal Bockhorn schwindelig gespielt. Und da merkt man dann schon ein bisschen Qualitätsabfall. Aber dennoch ist VfL eigentlich in der Lage, auch nach dem 2-0 zurück, 2-1 zurückzukommen. Aber was heute offensiv, ja, gerade in der zweiten Halbzeit, ja, nicht verdient, dann auch das 2-2 zu machen. Von daher unterm Strich auch eine verdiente Niederlage.
Ich habe noch eine interessante Statistik die Woche rausgesucht bzw. gelesen. Fabi, kannst du dir vorstellen, wo die Eintracht in der ganzen Bundesliga-Geschichte auf Platz 1 steht?
Bei den gelben Karten.
Nein. Die Eintracht ist die Mannschaft, die in ihrer ganzen Bundesliga-Historie die meisten unterschiedlichen Torschützen stellt. Insgesamt 269 unterschiedliche Torschützen. Der letzte war letztes Wochenende Ansgar Knauf.
Spannend.
269 unterschiedliche Spiele. Ja, lasst uns weitermachen mit dem Samstag, mit einem Spiel, was ja schiedlich friedlich am Ende 1-1 ausging. Union Berlin-Sören ging 1-0 in Führung gegen den VfB Stuttgart und am Ende war es wieder die Combo, wie schon am letzten Wochenende, die dem VfB dann einen Punkt rettet.
Richtig, ja. Also erstmal muss man ja sagen, der Union bessere Mannschaft, glaube ich, auch über das gesamte Spiel eigentlich, gehen dann in der 41. Minute durch einen Elfer von Awoniyi in Führung. Zweite Halbzeit, ja, eigentlich schon. Auch Union fand ich spielbestimmender, aber dann die Schlussoffensive hat der VfB sich wieder rangekämpft, hat die ja, Mentalität, was ja in den letzten Wochen auch wieder zurückgekommen ist, das nötige Glück dann auch. Und dann war es eben Sascha Kalajdzic, der ja quasi mit dem Abpfiff das 1-1 macht. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn gerade eben mit der Niederlage von Hertha ist man jetzt auf Platz 16 gesprungen. Und das kann eben gerade jetzt mit Blick auf die kommenden Spiele noch sehr, sehr wichtig sein.
Ja, Fabio Union sicher bleibt weiterhin oben mit drin. Platz 8, 38 Punkte. Haben sich jetzt nach den letzten Wochen wieder einigermaßen gefestigt und ja, es sollte ja soweit bis Ende der Saison relativ schiedlich friedlich dann den einen oder anderen Punkt noch einfangen können und ja, sollte eine zufriedenstellende Saison dann auf jeden Fall für die Köpenicker sein.
Aufbaugegner vor der Brust sozusagen nächste Woche, Samstagabend. Zu Gast bei den Bayern, die im Moment auch gerade, ja, gegen die jeder gern spielt, glaube ich. Vielleicht aber mal ganz kurz zu dem Spiel. Sören meinte ja, die Unioner waren besser. Wenn dann optisch, würde ich sagen, weil ich
Ja.
glaube, dass es zwei Mannschaften waren, wo man gesehen hat. Und das muss man den Stuttgartern auf jeden Fall, denke ich, wirklich, kann man denen kaum hoch genug anrechnen. Die Art und Weise, wie sie sich in das Spiel reinhauen, also auch die Körpersprache, wie sie die Zweikämpfe annehmen, wie sie auch ja auf ihre Art und Weise versuchen, eben auch ihren Spielstil durchzudrücken. Und was beim VfB mir einfach ja ein Stück weit leid tut, dass man halt auch jetzt in so einer Phase Silas, einer von euch beiden, der jetzt den Nachnamen richtig ausspricht, der kriegt von mir beim nächsten Stadionbesuch eine Bratwurst, war man in Tuca. Auch egal, aber man merkt einfach, dass der VfB von diesen ein, zwei Spielern, die dann eben auch nochmal individuell herausstechen, wenn die jetzt eben auch nochmal verfügbar wären, würde ich den VfB gern sehen. Und was mich halt einfach wahnsinnig freut, ist, dass sie sich für den Einsatz jetzt, klar, letzte Woche vor allem, aber auch diese Woche zumindest noch mit einem Punkt belohnt haben. Und auf der Gegenseite von den Unionern, was dann in so einem Heimspiel einfach für mich auch ein Stück weit unverständlich ist, du gehst 1-0 in Führung durch einen Elfmeter im Laufe der ersten Halbzeit, aber du lässt dann so eine Mannschaft, die in der Tabelle wesentlich weiter hinten steht als du, dann wirklich auch ja ein Stück weit am Leben, weil die Stuttgart, die hatten mehr Ballbesitz. Sie waren zwar irgendwie für mich sehr, sehr harmlos über weite Strecken des Spiels, aber du hältst so eine Mannschaft halt dann einfach auch im Spiel. Und gleichzeitig, wenn du dann halt als VfB wirklich alles reinhaust, dann wird man, Gott sei Dank, muss man auch manchmal sagen, vom Fußballgott belohnt für den Einsatz, für den Willen, den man zeigt. Und du gehst halt dann mit einem Punkt nach Hause. Und für die Unioner ist es so ein Heimspiel, da war, glaube ich, meines Erachtens ja, ein bisschen mehr drin, wenn du wirklich konsequent ja, dein Spiel zu Ende spielst und eben dann auch mal versuchst, den Deckel drauf zu machen. Und das hat Union in dem Spiel halt einfach nicht gemacht.
Ja, Union war ja eh ziemlich auch Corona gebeutelt, haben ja auch der eine oder andere gefehlt mit Lute im Tor oder Haraguchi, nur um jetzt mal zwei zu nennen. Und man hat ja beiden auch angemerkt, dass sie da beide erstmal eher auf Spielkontrolle aus waren und keiner so den ersten Fehler machen wollte. Und den Elfmeter durch Avoni war übrigens das 11. Saisontor, Fabi, jetzt kann sich nicht mehr rausreden.
Doch, minus eins, weil er letzte Woche ja ein Eigentor gemacht hat.
Also du hältst die Wette immer noch offen. Okay, gut, mal schauen, wie lange noch. Ja, und die Unioner hatten ja auch vier der letzten fünf Spiele alle verloren. Von daher, ja, und gerade die zweite Halbzeit hat Union halt die Dinge gemacht, die halt Union macht. Die stehen hinten defensiv sicher, lassen den Gegner kommen. Und du hast ja auch gerade gesagt, der VfB war da lange Zeit ziemlich harmlos, hatten da wenig Ideen und durchschlagende Argumente. Ja, und dann war es Gott sei Dank dann Bonas Sosa, der da eine schöne Flanke reinhaut und ja, Kalajdzic macht dann den Ausgleich. Unterm Strich, ja, vielleicht dann doch eine gerechte Punkteteilung. Und ja, Union zu den Bayern am Samstag und der VfB empfängt zu Hause den FC Augsburg.
Aber mit Hammer.
Hammer, das wird auch
ein Hammer-Spiel.
Ja, leider kein Topspiel, aber auch wieder ein 6-Punkte-Spiel so, ja?
Ja, absolut.
FCA ja jetzt am Wochenende spielfrei gehabt, von daher mal schauen, wie es da so weitergeht. Ja, Sören, ein Trainer, der am Wochenende fast einen Punktgewinn gefeiert hat, dann am Ende aber dann doch Gott sei Dank wieder am Boden der Tatsachen geholt wurde.
Sprechen wir über Florian Kohfeldt?
Wir sprechen
über,
ja, genau.
Ja, SC Freiburg gewinnt 3-2 gegen VfL Wolfsburg. Erste Halbzeit war ein wirklich richtig, richtig starker Auftritt der Freiburger, gerade die Offensiven um Griffo, Höhler, Demirovic, richtig gut. Allein da schon hat man eigentlich oder hat sich Freiburg das verdient gehabt, nächste Saison in der Champions League zu spielen. Wirklich offensiv richtig stark, ging durch zwei Tore von Grifo in der ersten Halbzeit mit 2-0 in Führung. Ja, zweite Halbzeit. Wolfsburg zeigt ein komplett anderes Gesicht. Präsenter im Spiel, gefährlicher. Kruse bringt sich auf 2-1 heran. Und dann 6 Minuten vor Schluss Maxi Arnold. Ja, und dann war es eben dieses Spielglück, was der SC Freiburg Anfang der Saison hat es im Moment auch jetzt wieder. Schlotterbeck dann kurz vor Schluss mit dem 3-2 und dementsprechend dann auch dreifacher Punktgewinn für den SC Freiburg.
Ja, 12. Saisonsieg für den SC Freiburg. Rekord eingestellt zu diesem Zeitpunkt. Und Fabi, dein Lieblingstrainer Christian Streich zieht mit dem ewigen, bis dato an Nummer 1 gesetzten Volker Finke gleich. Wir haben jetzt beide gleich viele Siege auf dem Konto. 104 Siege eingestellt. Somit kann Christian Streich dann vielleicht schon beim nächsten Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth alleiniger Rekordhalter werden.
Auf dem Weg zur Legende.
Wenn das nicht schon längst ist. Ne? Vertrag wurde ja auch verlängert. Wieder ohne Angaben für wie lange. Aber ich denke...
Braucht man auch nicht. Der hat einen Vertrag auf Lebenszeit, würde ich behaupten. Ich glaube, es gibt keinen anderen Trainer, der fester im Sattel sitzt als Christian Streich. Was man definitiv bei dem Spiel, was mich dann letztendlich am meisten eigentlich, vielleicht ist es unfair gegenüber den Wolfsburgern, aber dann sage ich jetzt mal einfach gefreut hat, war letztendlich, dass Freiburg ja eigentlich auch schon wirklich ein Stück weit wie eine Top-Mannschaft letztendlich das Spiel zu Ende gespielt hat. Du hast eine überlegene erste Halbzeit, übrigens traumhafter Treffer von Griffo. Ich mag die Art und Weise, seine Schusstechnik finde ich richtig, richtig stark und letztendlich spielst du dann gegen eine Mannschaft, die wirklich wieder ins Spiel reinkommt, dann wirklich auch über Phasen besser war und letztendlich zeichnet es dann eigentlich auch wirklich eine Top-Mannschaft aus, dann eben auch so ein Spiel dann mal eiskalt mit 3-2 nach Hause zu bringen. Und wie gesagt, und wenn alles zusammenläuft, ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt, diese Saison, es wird aber ziemlich sicher, so viel lege ich mich jetzt am 26. Spieltag fest, definitiv ein internationaler Platz werden für die Freiburger.
Ja. Das auf jeden Fall. Noch zwei Sachen am Rande. Du hast gerade den traumhaften Freistoß von Grifo angesprochen. Sechs Saisontor und auch schon insgesamt der 15. direkt verwandelte Freistoß in seiner Bundesliga-Karriere. Und dann haben wir noch eine Sache beim SC Freiburg. Ich weiß ja nicht, versetzt euch mal in die Situation von Schlotterbeck, der auch sein viertes Saisontor machte und den 3-2-Siegtreffer. Wenn ihr wüsstet, ihr spielt nächstes Jahr vielleicht sogar Champions League oder wie auch immer, dann bleibe ich doch auf jeden Fall nochmal, oder? Der Vertrag läuft ja aus, da sehe ich doch keinen Grund, dann will ich auch, ich bin noch jung, dann spiele ich doch mit der Mannschaft nochmal, oder?
Ja, ich glaube, das hat man ja bei einigen Freiburgern in der Vergangenheit gesagt, die dann den Schritt zum anderen Verein gegangen sind, nach einer guten Saison, da hätte man dann im Nachhinein auch gesagt, bleib lieber noch ein Jahr. Ich kann es auch nur hoffen, weil ich weiß, er ist in diesen Diskussionen um Wechsel zu Top-Clubs immer jetzt heiß dabei, nur in so einer Mannschaft, die bei Freiburg fällt es dir natürlich auch als einzelner Spieler leichter im Fokus zu stehen. Ja, er spielt eine wirklich herausragende Saison, aber es ist eine Saison, es sind jetzt 28 Spieltage, das ist noch nicht viel, um zu sagen, 26, Entschuldigung, und das ist noch nicht so viel, dass man sagen kann, das ist einer für Bayern, das ist einer für Dortmund. Deshalb, wenn Freiburg nächstes Jahr international spielt, würde ich es mir wünschen, dass er da bleibt, weil ja, noch sehe ich ihn nicht für höhere Aufgaben. Spielt eine klasse Saison, aber ich glaube, da sollte man wirklich auch mal die Leistung jetzt auch mal 1-2 Jahre bestätigen.
Ja, und die Spieler, die der SC Freiburg ja die letzten Jahre verloren hat zu Top-Clubs, waren ja meistens dann die Verteidiger und die sind ja dann nicht innerhalb der Bundesliga gewechselt. War ja einmal Soyuncu, der nach Leicester gegangen ist und dann Robin Koch, ne, der nach Leeds gegangen ist letztes Jahr. Ne? Und da haben sie ja alle an die Premier League verloren. Ja, wird auf jeden Fall eine interessante Personalie jetzt im Sommer werden. Fabi, Krise beim FC Bayern nach dem souveränen Champions-League-Spiel. 17 Punkte aus 9 Spielen.
Ja, ich habe tatsächlich die Serie, die Serie der letzten Spiele habe ich tatsächlich auch gelesen. Ich habe tatsächlich nach gestern viel drüber nachgedacht. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich glaube, dass man ihnen gestern zum größten Teil eigentlich auch gar nicht wirklich den großen Vorwurf machen kann, weil es waren genügend Chancen vorhanden, letztendlich das Spiel auch für sich zu entscheiden. Die Frage ist, an was es im Moment liegt. Ich habe es angesprochen, das Spiel gegen Salzburg. Das war irgendwie dann, hat sich zu einem Selbstläufer entwickelt, ohne das dann letztendlich auch zu schmälern und nicht despektierlich gegenüber den Salzburgern zu meinen, aber es hat halt einfach alles zusammengepasst. Jetzt am Samstag war es so, zusammengefasst, glaube ich, auch packt man sich an die eigene Nase, dass man eben auch die Torchancen, die ja durchaus vorhanden waren, auch ja, hundertprozentig eben nicht genutzt hat und am Ende dann nur mit einem Punkt nach Hause geht. Ja, das ist zu wenig.
Ja, die TSG fing ja schon fulminant an. André Kramaric hat ja schon in der 4. Minute zwei super Möglichkeiten frei von Neuer. Einmal hält Neuer wirklich sensationell. Der Zweitschuss wird dann ja im Nachschuss dann, der Nachschuss wird dann ja noch geblockt. Zwischenzeitlich der FC Bayern, der dann Thomas Müller an dem Spiel war, das glaube ich dreimal, Fabi, glaube ich, ne? Stand da, glaube ich, im Abseits bei seinen Abschlüssen bzw. bei seinen Toren, die er gemacht hat.
Ja, und Baumann ist, glaube ich, nach dem Spiel auch sein bester Freund.
Ja, genau, der hatte auch einen Sahnetag erwischt, Gnabry zwischenzeitlich mal den Pfosten getroffen, also Musiala bei einem Missverständnis trifft nur ganz knapp das Außennetz. Ja, und dann geht die TSG durch Baumgartner mit 1-0 in Führung nach einer guten halben Stunde, eine schöne Vorarbeit mal wieder durch David Raum, nach einer schönen Flanke auf den zweiten Pfosten. Ja,
und wobei, kann ich mal ganz kurz einschränken?
Ja.
Eigentlich, ich habe das Tor mir wirklich mehrmals nochmal angeschaut. Ich weiß nicht, wie euch beiden das vorkam, aber es war jetzt nicht in dem Sinne ein Spielzug, der von hinten raus schön nach vorne getragen wurde, sondern es waren ja so viele Situationen, in denen der Ball nicht genau gespielt wurde. Man hätte mit einem Zweikampf dazwischen gehen können, um es dann kurz zu machen. Und ganz am Ende, wenn Neuer ein bisschen mehr Glück hat, weil er läuft ja gegen die Richtung, aus der der Ball kam, hätte mit ein bisschen mehr Glück vielleicht mit dem Hinterfuß oder mit der Hacke das Tor auch noch klären können. Also es war ein ganz komisches Tor von ganz hinten raus, die Bälle, die gespielt wurden. Ich glaube, Vogt war der erste Anspielpartner im Mittelfeld, der mit einem Ausfallschritt letztendlich noch den Ball überhaupt erreichen musste, hat den dann weiter nach vorne. Also es war irgendwie ein Tor, was nicht so rund lief, sondern letztendlich hat es sich dann ergeben, ne?
Ja, die rechte Seite war dann ziemlich offen. Ne? Vogt hatte den Ball ja nach vorne getragen. Kramaric hatte dann, glaube ich, auf Höhe so 20 Meter vor dem Tor dann links rausgelegt. Hatte da Pavard, glaube ich, gebunden, der ziemlich weit innen stand. Und ja, im Rücken hat er dann Kramaric dann David Raum angespielt und der konnte dann halt den zweiten Pfosten bedienen. Ne? Aber du hast gerade ja schon gesagt, also Neuer mit ein bisschen Glück, aber so typisch Neuer-mäßig lenkt er den dann vielleicht noch an den Innenpfosten und hält den Ball dann irgendwie. War ein bisschen glücklich, ja, und der Ausgleich dann in der 3. Minute der Nachspielzeit, da war ja die TSG auch nicht so wirklich begeistert von, weil ja, glaube ich, nur 1 Minute angezeigt war. Ja, Ecke Kimmich, Kopfballtor Lewandowski, 29. Saisontor. Und ja, wie das Tor fällt, ist, glaube ich, viel zu einfach. Ich weiß nicht, Posch war es da, glaube ich, den Lewandowski da einmal ganz leicht nur kurz wegschiebt. Also darf ich mich als Bundesliga-Verteidiger, glaube ich, kann ich mich da schon ein bisschen mehr wehren. War für Lewandowski ja ziemlich einfach, den Kopfball da
zu setzen. Ja, zu einfach, nach einer Ecke so frei zum Kopfball zu kommen, das stimmt. Aber ich glaube dann auch spätestens in der Nachspielzeit mehr als verdienter Ausgleich der Bayern, weil die hat schon auch in der ersten Halbzeit viele, viele Chancen.
Ja, ja.
Ja, ich glaube, da war noch die Direktabnahme von Sané.
Ja.
Baumann hatte auch wirklich einen ausgezeichneten Tag, das muss man sagen, deswegen sage ich ja, ich glaube, den großen Vorwurf kann man dann in dem Moment eigentlich nicht machen. Aber Problem ist natürlich, wenn die Ergebnisse in den Vorwochen auch nicht stimmen. Und es ist einfach ungewohnt, dass eine Bayern-Mannschaft so durch die Liga stolpert mit ja lauter Unentschieden und so weiter. Ja, und so holst du halt den BVB dann auch immer wieder zurück letztendlich. Und ja, ich glaube, ich lehne mich heute mal weit aus dem Fenster und ich sage, ich glaube, es wird ein engerer Meisterkampf, als man noch vor einer Woche oder vor 2 Wochen gedacht hat, weil ich im Speziellen einfach auch glaube, dass im Moment ja beim FC Bayern die große Trendwende her muss, die Gegner allerdings alle sehr, sehr unangenehm sind. Du hast jetzt nächste Woche zu Hause Union Berlin im Abendspiel, zu Hause, aber dann fährst du auch schon wieder nach Freiburg, was mit Sicherheit im Moment auch keine dankbare Aufgabe ist. Oder nicht im Moment, sondern eigentlich auch immer schon für den FC Bayern keine dankbare Aufgabe war.
Und dann spielst du gegen die direkten Abstiegskonkurrenten, Abstiegskonkurrenten sag ich schon, gegen die vermeintlichen Absteig, Augsburg und Bielefeld. Ja, und dazwischen kommt dann ja noch die Champions League, ne?
Aber ist es Einmal kurz, ist es denn nicht auch im Moment eher das Problem bei den Bayern, dass es ja, das Defensivverhalten ist? Weil jetzt, ich habe mir die Statistiken mal aufgerufen, Hoffenheim hatte nur eine Zweikampfquote von 41% und Bayern von 59%. Aber ich habe irgendwie auch schon im letzten Spiel immer das Gefühl gehabt, sobald das Pressing überspielt worden ist, der Bayern, oder auch sobald ein Ballverlust da ist, da kommt keiner mehr in die Zweikämpfe. Sobald der Gegner an den Ball kommt oder das Pressing überspielt, kommst du oder kommen die Mittelfeldspieler kaum mehr in die Zweikämpfe rein. Ich finde, mal Kimmich ist der Einzige, der von den Mittelfeldspielern defensiv denken kann. Musiala sehe ich in der Position eigentlich nicht als Defensivspieler. Aber ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist. Ihr seid da ja auch sicherlich näher dran. Aber fällt euch das nicht auch auf, dass also dass Bayern bei Ballverlusten unglaublich schwer wieder in Zweikämpfe kommt.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist, glaube ich, auch darauf geschuldet, Fabi, ich weiß nicht, wenn du mir da zustimmst, taktisch. Julian Nagelsmann lässt ja in letzter Zeit eigentlich ziemlich häufig die Dreierkette spielen. Und da war heute auch irgendwo ein Gespräch, ich weiß nicht, wo es war, dass gerade für die Dreierkette, dass du nicht diese Schienenspieler links und rechts hast. Davis ist momentan verletzt, da war ja, glaube ich, heute, hat er die ersten Laufrunden gedreht, was ja auch positiv jetzt mal hervorzuheben ist. Aber ja, vielleicht im Vergleich jetzt nicht vom Niveau her, aber da hast du zum Beispiel bei der TSG jetzt vielleicht die wirklich rauf, runter, hättest jetzt links Bayern Davis und jetzt bei der TSG zum Beispiel David Raum. Und auf der rechten Seite würde ich jetzt selber sagen, Pavard defensiv sicherlich ganz stabil, guter Spieler. Und dann auf der anderen Seite ist bei der TSG war es, glaube ich, Kadaschabek, ne? Der macht ja auch den einen oder anderen offensiven Vorstoß. Dass die Bayern da in den letzten Jahren ja, ist das ein oder andere Mal verpasst haben, da vielleicht mal was mehr für die Offensive zu holen, also auf dieser Schienenspielerposition.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass das halt im Moment einfach diese ganze Diskussion auch dem geschuldet ist, dass die Ergebnisse nicht stimmen. Klar, man kann das eine mit dem anderen verbinden, ist offensichtlich, ist auch richtig. Trotz alledem ist es natürlich auch so, das gleiche System hat man am Dienstag gegen Salzburg gespielt und ich weiß nicht, wie ihr das seht jetzt, aber auch am Samstag ist es ein Spiel, was durchaus auch ja, vielleicht 3-4-1 für die Bayern ausgehen kann. Dann hätten wir jetzt eine andere Diskussion und ich möchte die Bayern jetzt absolut nicht in Schutz nehmen. Trotz alledem ist es immer noch die beste Abwehr der Liga nach gestern, glaube ich. Ja, müsste auch so sein. Ich gebe euch auch recht, natürlich ist es anfällig, aber ich glaube, das ist halt einfach auch die Spielidee und Philosophie, die Julian Nagelsmann mit den Bayern spielen lassen will. Wenn du das erste Pressing überspielen kannst als Gegner und je besser der Gegner, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann eben auch passiert. Ich fand zum Beispiel auch gegen Salzburg hat man in der Anfangsphase auch ein, zwei Chancen zugelassen. Wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst wie Hoffenheim, dann ist es ein Risiko, was man, glaube ich, bewusst eingeht. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt. Ich wage nur zu bezweifeln, die Art und Weise im Moment lässt mich wenig daran hoffen, beispielsweise auch, wenn es gegen die ganz Großen in der Champions League geht. Ich würde mal vermuten, da wird man dann wieder wahrscheinlich freiwillig auf eine Viererkette umstellen, um eine andere Grundordnung letztendlich auf dem Platz auch zu haben, wo ich dann wiederum dem Sören recht geben würde. Aber es ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grat, auf dem man da diskutieren muss. Aber die Lösung, ja.
Aber du siehst auf jeden Fall auch, dass das im Sommer auf jeden Fall gerade in der Defensive auf den Außenpositionen, wo wir ja schon seit vorletztes Jahr drüber sprechen, dass da gerade jetzt auf der rechten Seite nochmal nachgebessert werden muss.
Ich glaube nicht nur auf der rechten Seite, sondern eigentlich im ganzen Kader. Ich meine, jetzt am Samstag war es auch so, wenn das Spiel 3-4-1 ausgeht, everybody is happy, alle fahren im Bus zusammen mit einer Pizza und einem Radler nach Hause, alles ist toll, alles ist super. Du hast einen Vorsprung in der Bundesliga. Letztendlich ist es aber auch so, wenn man die ganzen Spiele ein Stück weit betrachtet, wann wechselt Julian Nagelsmann? Er wechselt ja selten relativ früh im Spiel. Was sind die Alternativen, die im Moment auf der Bank sitzen? Es ist ein Marc Rocker, es ist ein Sabitzer, es ist ein Erik-Maxim Tschupo-Moting. Ja, aber das sind alles keine Spieler, die dir letztendlich den Unterschied bringen. Und das weiß Julian Nagelsmann auch. Deswegen ist es auch ein Mangel an Alternativen, die im Moment zur Verfügung stehen. Klar, wenn ich jetzt mit meinen Bayern-Fans von zu Hause diskutiere, Goretzka ist verletzt, Davis ist verletzt, ja, aber es sind halt eben auch nur zwei Spieler. In Koko Tolisso nehme ich nicht in die
Jungs, ich muss euch unterbrechen. Ich muss dich leider unterbrechen, Fabi. Neuer Trainer bei Hertha bis zu seinem Saisonende. Sören hat ihn gefordert. Harte Hand. Felix Magath.
Na, das ist eine Überraschung.
Oder?
Nicht schlecht.
Oder ist heute der 1. April schon, oder?
Nee. Ich bin bereit, mit all meiner Erfahrung dabei zu helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Wichtig ist es jetzt, die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden Spiele, sagte Magath. Ja, da können wir uns ja mal auf was gefasst machen. Also da hat Freddy Bobic ja jetzt mal richtig einen aus der Kiste gelassen. Aber Entschuldigung, Fabian, ich dich unterbrochen habe.
Jetzt habe ich den Faden.
Bei Tolisso warst du, glaube ich, stehen geblieben.
Ach so. Ja, aber den zähle ich auch nicht in die Kategorie mit rein. Letztendlich internationale Klasse. Auch wenn er jetzt ein, zwei, drei Bundesligaspiele rund um Weihnachten und danach in wirklich einer guten Verfassung war. Aber ich glaube, der Kader, der muss dringend in der Breite auch in der Klasse oder in der Breite mit sehr viel Klasse verbessert werden im Sommer. Weil so, und soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, was nach allem, was ich die letzten Wochen gesehen habe, es wird ein ganz zäher Weg, auch die letzten 8 Spieltage in der Bundesliga. Und ich habe es eben schon erwähnt, ich würde mich nicht wundern, wenn wir ins Topspiel reingehen Ende April, ich glaube am 26. April, wenn die Mannschaften gleich auf sind von den Punkten her.
Ja, du greifst gerade schon ein bisschen vor zum vermeintlichen Topspiel. Der BVB heute am Sonntag wirklich mit einer absoluten Rumpftruppe, Sören, denke ich. Ne? Der hat ja einen Ausfall von gefühlt 5, 6 Stammspielern zu verkraften, viele, viele Verletzte noch. Und der BVB gewinnt dann 1-0 gegen Arminia Bielefeld. Über das komplette Spiel hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. 3 Punkte stehen am Ende. Die Arminia mit etwas Glück kriegen sie ja vielleicht sogar noch den Ausgleich hin, kurz vor Schluss. Der BVB war schon bemüht, das Spiel zu dominieren und hatte auch mehr Ballbesitz, aber ja, mit den Spielern, die ja teilweise gespielt haben und haben sie das Beste daraus gemacht. Nur mal die Viererkette Schulz, Pongracic, Can und Paslak. Da auch so viel zum Thema Breite im Kader. Ne? Erling Haaland hat sein Comeback gefeiert, aber ansonsten war da nicht viel weiter zu erwähnen bei dem Spiel. Vielleicht noch von dir, Sören?
Ja, das stimmt. Also das war heute auch so eine Mannschaft, da habe ich eigentlich von der ersten Minute an gedacht, also das ist jetzt eine Mannschaft, vor der du auch als Bielefeld null Angst haben musst, weil da sind natürlich viele ordentliche Spieler vorsichtig ausgerückt dabei, aber das ist normalerweise keine Mannschaft, mit der du, wenn du jetzt 34 Spieltage spielen würdest, auch nur Nähe einer Meisterschaft kommst. Aber ja, sie haben, über dieses Spiel redet jetzt keiner mehr, spätestens morgen nicht mehr. Und 3 Punkte haben es wieder ein bisschen enger gemacht. Und wenn jetzt die Spieler wie Haaland hat ja ein paar Minuten bekommen, hast du ja schon gesagt, dann wird das sicherlich auch wieder ein anderer Auftritt sein, das BVB.
Das Nachholspiel haben sie ja noch in der Hinterhand und Fabi, dann könnte es dann wirklich dann enger werden, denn dann wären es dann wahrscheinlich hinterher nur noch 4 Punkte.
Ne, und dann also ich gehe schwer davon aus, ich glaube am Mittwoch müsste das Spiel sein. Ja. Ich glaube am Mittwoch gegen die Mainzer, die zuvor jetzt eigentlich ja mehr oder weniger 2 Wochen Pause hatten. Das wird eine klare Sache, das Spiel. Bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, die Dortmunder werden jetzt alles dran setzen, die Saison auch noch irgendwie für sie zu retten. Und wenn du permanent letztendlich eingeladen wirst von der Mannschaft, die letztendlich mehrmals schon enteilt war in dieser Saison, dann solltest du wirklich die einzigartige Chance auch wirklich beim Schopf ergreifen und dein Bestmögliches tun. Und ich glaube, wir werden, wie gesagt, zum Topspiel Ende April Pari gehen oder vielleicht sogar mit leichten Vorteilen für Dortmund.
Ja, dann haben wir heute noch das Rhein-Derby gehabt, heute Nachmittag. Und die Mannschaft von Steffen Baumgart entführt da 3 Punkte aus der Bayer-Arena. Die Leverkusener jetzt mit 2 Spielen, sowohl in Bergamo als auch jetzt am Wochenende, beide verloren. Ich würde sagen, noch viel schlimmer als jetzt das verlorene Spiel. Ist schon bekannt gegeben worden, der Kreuzbandriss von Florian Wirtz. Ganz, ganz bittere Nachricht für die Werkself. Ich glaube, da können wir nur gute Genesungswünsche jetzt schicken. Es war eine ganz bescheidene Situation, wird da leicht am Oberkörper gedrückt, kurz vorm 16er, kommt dann unglücklich mit dem Knie auf und man sieht schon, während, also noch nicht mal in der Wiederholung, wie das Knie da richtig schön wegknickt. Also so wie er dann sofort liegen geblieben ist und auch die Sanitäter gerufen hat, wusste man sofort, da ist was mehr kaputt im Knie. Ja, ganz, ganz bitter für Leverkusen, die sich auch das ganze Spiel über ziemlich schwer taten gegen sehr aggressiv spielende Kölner, die es aber, wie man es so kennt, auch immer früh gestört haben, hoch angegriffen haben, gepresst haben. Viel Laufarbeit, viel investiert haben, 117 Kilometer abgespult. Ja, und am Ende, die Leverkusen hat zwar mit mehr Torabschlüssen, aber alles in allem, aufs Tor kamen jeweils von beiden Mannschaften drei Schüsse. Einen davon hat dann Schindler ins Tor gesetzt und war kurz vorher eingewechselt worden. Ja, Derby-Sieg für den FC, nachdem sie ja im Hinspiel schon einen 2-0-Rückstand aufgeholt hatten. Ja, Steffen Baumgart macht weiter Spaß mit den Kölnern. Und Leverkusen, Fabi, vielleicht das gleiche Bild wie jedes Jahr?
Also erstmal für alle FC-Fans, die uns zuhören. Entschuldigung, Tobi hat es nach all den Jahren immer noch nicht verstanden, dass es für euch kein Derby ist. So viel schon mal vorweg.
Ich habe jetzt aus Leverkusener Sicht gesprochen.
Okay, gut. Dann auf das Spiel vielleicht einmal nochmal kurz zurück auf Europa League. Ah, ich war tatsächlich ein bisschen genervt von dem Ergebnis, was die Leverkusener in Bergamo erzielt haben, weil ich einfach den großen Wunsch habe, dass wir wirklich auch mit unseren Mannschaften eben auch solche Gegner aus dem Wettbewerb kegeln. Ich halte sehr, sehr viel von der Leverkusener Mannschaft, vor allem auch in der Art und Weise, wie sie sich die letzten Wochen immer wieder präsentiert haben. Deswegen war das Ergebnis, ich war wirklich genervt von der Niederlage. Und ich glaube einfach, und dann gehst du in das Spiel beim Nachbarn letztendlich rein und du verlierst 0-1. Eigentlich, glaube ich, so von der Anlage her auch eine bessere Mannschaft. Aber klar, dann glaube ich auch extrem geschockt von der Verletzung. Ja, dann kommt eins zum anderen und dann kassierst du noch bis 0-1 und dann war eigentlich die Messe gelesen. Zumindest aus, glaube ich, psychologischer Sicht.
Aber dass international dann nochmal ein anderes Bild ist als in der Bundesliga, hat Leverkusen da, glaube ich, leidvoll erfahren müssen. Ne? Die hatten ja dann zwischenzeitlich dann auch, nachdem es dann ja überhaupt nicht lief, dann auch taktisch umgestellt. Und ja, vielleicht reicht es ja dann jetzt am Donnerstag im Rückspiel. 1-0 reicht dann erstmal zumindest, um die Verlängerung zu erzwingen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Sören, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ähnlich wie ihr. Ich glaube schon, dass waren ja zwei wichtige Spieler, die zu Beginn runter mussten. Frimpong ja auch noch. Ja. Leverkusen hatte eigentlich schon ein bisschen, also eigentlich mehr vom Spiel und auch hätten sie die Chancen genutzt, wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen. Aber Köln hat sich auch belohnt, wieder viel reingeworfen. Das ist das, was Köln über die ganze Saison macht. Von daher, ja, fällt mir jetzt schwer zu sagen, es ist verdienter Sieg, aber wenn du halt ein Tor mehr schießt als der Gegner, dann ist es halt verdient. Aber es ist schon sehr, sehr traurig, glaube ich, auch einfach für Flo Wirtz, auch für Leverkusen, klar, aber für den Jungen. Unglaublicher Fußballer schon in dem Alter und jetzt ein Kreuzbandriss, das ist natürlich richtig bitter. Da kann man wirklich nur hoffen, dass der ja schnell und vor allen Dingen richtig gut wieder zurückkommt. Von daher heißt es, glaube ich, jetzt eher Daumen drücken, dass das alles gut verläuft bei ihm.
Ja, vielleicht noch, die Leverkusen hatten nach dem 1-0 noch zwei super Gelegenheiten durch den eingewechselten Asmun, der da einmal über den Ball getreten hat und einmal, glaube ich, an am Kölner Torwart gescheitert ist. Ja, und so läuft es dann halt bescheiden für die Leverkusener, die jetzt am kommenden Wochenende nach Wolfsburg müssen. Und der erste FC empfängt dann zum Sonntagabend Topspiel um, ich sehe gerade, 19.30 Uhr, Schande, den BVB. RB Leipzig, da läuft das Spiel momentan. Nachdem sie 1-0 nach 3 Minuten zurücklagen, führen sie mittlerweile mit 5-1, auch schon ziemlich deutlich. Wird dann die erste Heimniederlage der Fürther, ich glaube, nach 4 oder 5 Spielen, die sie zuvor nicht verloren haben. Und ja, das war schon wieder der 26. Spieltag. Und Fabi, du warst letzte Woche so kreativ mit dem Gewinner des Spieltages. Hast dir diesmal auch was Interessantes einfallen lassen?
Ich habe heute tatsächlich nur den normalen Gewinner des Spieltags Und für mich, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, der Gewinner des Spieltags ist, wer 2 Wochen in Bayern zuschaut, wenn sie nicht dreifach punkten, und dann mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft 3 Punkte zu Hause holen, dann ist für mich definitiv der Gewinner des Spieltags der BVB, weil er so wieder den Meisterkampf spätestens am Mittwoch spannend machen kann.
Für mich Borussia Mönchengladbach. Reaktion wurde gefordert, Reaktion gezeigt. Die drei Offensiven, die viel gescholten worden sind mit Plea, Thuram. Reaktion gezeigt, für mich Gewinner des Spieltags.
Aufgrund der News gerade freue ich mich einfach auch für alle Fans der Bundesliga, dass Felix Magath wieder an der Seitenlinie steht und bin da auch schon auf den einen oder anderen Wutausbruch an der Seitenlinie am kommenden Wochenende gespannt.
Bin eher gespannt, welche Elf er als zum ersten Mal aufs Feld schicken wird.
Das Gute ist ja, dass nur noch ein Spiel jetzt erstmal ist und dann ist ja leider dann wieder Länderspielpause, aber ich glaube, in dieser einen Woche wird der ein oder andere Berliner Spieler so richtig kotzen nach dem Training. Das wird wahrscheinlich wieder die Wiedergeburt des Hügels und der Medizinbälle. Und ja, da wird sich der ein oder andere wahrscheinlich noch ziemlich umgucken bei den Berlinern.
So, jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Wenn Länderspielpause ist, gegen wen spielt Deutschland?
Du bist doch da immer so top informiert. Oder wird einfach nur wieder eine Pause gemacht und wird nicht gespielt. Das hatten wir doch letztens schon mal irgendwann, oder nicht? Ich kann es dir ehrlich gesagt, Fabi, warte mal, gucken wir, ob wir das so auf die Schnelle finden. Wo haben wir denn hier Nationalelf? Warte mal. Spiele, Termine, gucken, ob wir überhaupt spielen. Ja, guck mal, 26. März, Fabi. Samstag.
Gegen
Gegen Israel.
Israel.
Israel. Zur Abwechslung.
Auswärts oder zu Hause?
Zu Hause. Und zwar in, Moment, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ach, in Hoffenheim.
Haben wir nicht zwei Spiele, auch gegen
Und
Niederlande?
dann geht es am Dienstag gegen die Niederlande, richtig, Sören?
Ja.
Mal
In
gucken.
Amsterdam, ne?
Wir spielen in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam, genau.
So, und wenn uns jetzt Pay-TV Sören noch verraten kann, wo die Spiele laufen.
Ich
RTL
habe,
Plus.
ja, wahrscheinlich.
Nee,
Oder
nee,
wie
nee,
heißt der
nee, nee,
andere
nee,
Sender?
nee, nee.
RTL Nitro?
Nein, 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 nein. Fabi, das Spiel gegen die Niederlande läuft in der ARD. Und
Ich
das
wollte gerade sagen, oder gar nicht im deutschen Free-TV.
und gegen Israel im ZDF. Also von daher kannst du da dir komplett die 180 Minuten die volle Dröhnung geben. Von daher ist dann die Woche auch schon mal gesichert. Aber wir werden ja erstmal am Dienstag und Mittwoch dann uns die Champions League anschauen. Und ihr beide könnt euch jetzt gleich noch den spannenden Meisterkampf in Italien widmen.
Oh, nee.
Da hat nämlich Torino Inter Mailand zu Gast, die jetzt auch wieder ranrücken können, nachdem der AC Mailand
Aber
gestern.
der FC Turin meinst du, ne?
FC Turin, genau. Nachdem heute Neapel gewonnen hat und der AC gestern auch gewonnen hat.
Ich glaube, um 21 Uhr müsste nicht auch Barca spielen, heute um 21 Uhr.
Barca spielt um 21 Uhr, Fabi. Da hast du jetzt genau noch 5 Minuten, dann kannst du ja dann Dembélé und Co. zuschauen.
Genau, und morgen Abend dann Real.
Super, dann ist der Sporttag ja für die nächsten Tage schon mal gesichert. Wird uns wahrscheinlich wieder viel neuen Gesprächsstoff liefern und Jungs, einen angenehmen Wochenstart wünsche ich euch. Und dann hören wir uns wieder am kommenden Sonntag, geht davon aus. Gut,
Alles
bis
klar,
dann.
danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.